Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker. Wir haben heute einen Gast, der viel herum und auch hoch hinausgekommen ist, wissenschaftlich und sonst auch. Johann Dietrich, genannt Jan Wörner, bis vergangenes Jahr Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA und jetzt Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, der AKTECH. Hallo, Herr Wörner.
Ja, guten Tag.
Herr Wörner, Sie sind eigentlich Bauingenieur. Wie wird man da Chef aller europäischen Astronauten?
Also das Wort eigentlich lehne ich ab. Also ich bin Bauingenieur. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und bin es auch immer noch. Das ist ganz einfach. Als ich noch Präsident der TU Darmstadt war, kam die Frage, ob ich gegebenenfalls Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt werden wolle. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat zu der Zeit Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr bearbeitet. Und ich habe mich vorgestellt und da kam eine ähnliche Frage und ich habe gesagt, naja, passen Sie mal auf, wenn Sie jetzt jemanden nehmen, der durch und durch ein Raumfahrer ist, der Raumfahrtwesen studiert hat und so weiter gemacht hat, dann wird er womöglich in seinem Leben immer nur Raumfahrt machen. Und Sie werden kaum einen finden, der alle vier Gebiete gleichzeitig kann. Da ist es genauso gut, Sie nehmen gleich einen, der gar nichts kann. Und mit der Einstellung habe ich dann tatsächlich den Job bekommen. Und es war kein Job, es war ein Beruf. Und von dort war es dann nur noch ein kleiner Sprung zur ESA. Denn als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt war ich gleichzeitig Vertreter Deutschlands in der ESA. Und der Rest ist dann einfach irgendwie Logik gewesen.
Wieso hilft das, in so einem Job gar nichts zu können, Herr Wörner?
Naja, weil ich denke, es ist wirklich kritisch, wenn ein Spezialist an die Spitze einer Einrichtung kommt, die unter anderem dieses Spezialgebiet bearbeitet. Also der Raumfahrer würde womöglich immer die Raumfahrt unterstützen, der Luftfahrer immer die Luftfahrt, der Energieexperte oder Expertin immer die Energie. Also deshalb glaube ich, es macht schon Sinn, ist ein bisschen übertrieben, was ich gesagt habe, es macht schon Sinn, dass man die verschiedenen Bereiche aus einer gewissen Distanz beobachten kann. Ich habe natürlich gleichzeitig auch versucht, in all diesen Disziplinen, Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, auch meine persönlichen Kompetenzen der Vergangenheit zu belegen. Also was habe ich in der Raumfahrt gemacht, was habe ich in der Luftfahrt gemacht, was habe ich in der Energie gemacht, was habe ich im Verkehr gemacht, in meinem Leben vor dem DLR.
Ja. Das ist ja so ein bisschen ein Plädoyer für das Generalmanagement. Das ist aber das, was man auch eigentlich den Politikerinnen ganz gerne vorwirft, dass sie keine fachliche Expertise haben, aber sehr gut steuern können. Ist das nicht auch was, was man ihnen manchmal gesagt hat?
Das hat man mir zum Glück nie gesagt. Man muss aber
jetzt
auch dazu
zum ersten
wissen,
Mal, Herr Wörner.
Ja, man muss aber auch dazu wissen, dass ich in die verschiedenen Bereiche tief eingedrungen bin. Zum Beispiel bei der Frage Raumfahrt habe ich damals gesagt, ich glaube, im Vorstellungsgespräch, ich weiß ein bisschen mehr über Raumfahrt als Sie. Die waren natürlich, ob meine Arroganz etwas erschüttert. Und da habe ich gesagt, fast alle wissen, dass es eine Mercury-Mission gab, Anfang der 60er Jahre letzten Jahrhunderts. Da gab es, das hieß Mercury 7, das waren 7 starke Männer, weiße, starke Männer, die dieses Programm darstellten. Was aber keiner weiß, ist, dass es gleichzeitig 13 Frauen gab, die ausgewählt wurden. Keine von denen ist jemals geflogen. Mercury 13. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine von diesen Nicht-Astronautinnen sogar persönlich getroffen habe. Also ich will nicht sagen, dass ich nichts von den ganzen Gebieten verstand, sondern ich habe ja auch bewiesen, dass ich überall was konnte. Also ich halte nichts davon, dass jemand in ein Gebiet einsteigt, von dem er keine Ahnung hat. So weit würde ich nicht gehen.
Wir kommen nachher noch zur Raumfahrt zurück, aber jetzt sind Sie ja was anderes. Sie sind seit vergangenem Jahr AKTECH-Präsident. Was macht denn eigentlich so ein AKTECH-Präsident den ganzen Tag? Viel repräsentieren?
Nein, erstaunlich. Ich würde sogar sagen, weniger repräsentieren als ein ESA-Generaldirektor. Was er versucht oder was ich versuche, ist tatsächlich in die verschiedenen Gebiete und die sind sehr vielfältig bei AKTECH, ob das Gesundheit ist, Energie ist, Mobilität ist, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Bauen und Wohnen. Ich versuche tatsächlich überall einzutauchen, um dann mit den Expertinnen und Experten innerhalb AKTECH, der Geschäftsstelle, aber auch in unserem Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Vertreterinnen und Vertretern von der Wirtschaft tatsächlich zu bestimmten Themen vernünftige Aussagen zu machen. Das ist die Hauptarbeit. Es ist nicht so operativ wie ein Generaldirektor der ESA, aber es ist durchaus sehr vielseitig und deshalb auch sehr spannend.
Es geht ja im Grunde um wissenschaftliche Politikberatung. Das ist die Aufgabe einer wissenschaftlichen Akademie. Und man könnte den Eindruck haben, die AKATEC ist da zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung in Rückstand geraten zu Leopoldina, Herr Wörner, in den vergangenen Jahren.
Also erstens geht es uns nicht nur um die Beratung der Politik, sondern wir wollen durchaus auch der Gesellschaft Hinweise geben. Wir wollen manchmal auch der Wissenschaft und manchmal der Wirtschaft Hinweise geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, Wettbewerb ist gut, bringt dann immer nach vorne. Aber ein Wettbewerb in dieser Ebene finde ich nicht hilfreich. Ich bin gleichzeitig Mitglied der Leopoldina und dort auch aktiv. Ich bin Mitglied in der BBAW, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, und dort aktiv. Also ich sehe diese Akademien wirklich als etwas, was jenseits des operativen Geschehens Deutschland, Europa vorwärts bringen kann.
Ja gut, das würden Sie jetzt aber nicht sagen, wenn Sie bei der Leopoldina wären und die Wahrnehmung größer wäre. Das ist die Antwort, wenn man nicht in der Wahrnehmung vorne ist, die Sie gerade gegeben haben.
Naja, ich sage ja, da ich ja Leopoldina auch bin, bin ich ja vorne in Anführungsstrichen. Die Leopoldina ist eine ganz andere Organisation als AKATEC. Sie hat erstens ein deutlich höheres institutionelles Budget, während wir ja das Budget zusätzlich durch Projekte aller Art einwerben, dadurch dann wieder stärker sind. Zum anderen hat die Leopoldina einen stark wissenschaftlich ausgeprägten Bereich. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen da wirklich ganz zentral wissenschaftlich Themen anzugehen, während wir tatsächlich immer in der Begleitmusik die Wirtschaft haben. Also ich habe da überhaupt keine Probleme, dass Gerald Hauck, während der Corona-Pandemie offensichtlich sichtbarer war als
wir. Der Leopoldina-Präsident, für alle, die das nicht wissen.
Ja, genau. Ja, genau. Dass er deutlich sichtbarer war als wir. Vielleicht waren wir jetzt bei dem Thema des Putinschen Angriffskriegs wieder sichtbarer, weil wir da sehr frühzeitig über nicht nur die Betroffenheit gesprochen haben, sondern auch über die Konsequenzen. Also wie gesagt, ich finde, es ist gut, wenn wir unterschiedliche Akademien haben, und wenn die einen Beitrag leisten, ist das prima. Und wer da Nummer 1 oder Nummer 2 ist, Sie können sagen, das sage ich nur, weil wir Nummer 2 sind, aber das ist für mich wirklich kein Wert. Das ist übrigens ähnlich mit ESA und NASA. NASA ist stärker als ESA, aber deshalb hatte ich als ESA nie das Problem, dass ich Nummer 2 bin.
Jetzt muss man natürlich gerade das Thema Angriffskrieg aufgreifen. Sie wissen ja, es gibt viele Universitäten, Forschungseinrichtungen, die sich eine sogenannte Zivilklausel auferlegt haben, bei denen es heißt, man verpflichtet sich nur, Forschung zu betreiben, die friedfertigen Zielen dient. Sie haben da eine dezidierte Meinung, wie man mit solchen Zivilklauseln auch umgehen sollte.
Ja, also ich war ja Generaldirektor der ESA, wie wir schon gesagt haben. In der ESA gibt es in der Konvention einen Satz, der heißt exclusively peaceful purposes, also ausschließlich, das ist eine ähnliche Formulierung. Die klingt erstmal gut. Dagegen habe ich auch gar nichts gegen peaceful. Wer will was gegen friedfertig haben? Aber gerade der Krieg, Putins Angriffskrieg in der Ukraine, hat doch gezeigt, und das zeigt sich jetzt immer noch, dass ein solcher wirklich schlimmer Krieg letztlich nur durch Technologie zu gewinnen ist. Und Strategie will ich nicht vorher ein. So. Ich bin wirklich kein Kriegstreiber, in keinster Weise. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wenn wir über Verteidigung reden, und das steht im Grundgesetz drin, stehen ja sogar Streitkräfte, auch der Begriff steht da drin, dann müssen wir das tun mit Technologie und Innovation. Und Technologie und Innovation ist ein Thema, was besonders aus der Forschung kommt. Und da sehe ich durchaus, dass die Universitäten an der Stelle auch eine Verpflichtung haben. Wie gesagt, ich will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als wollte ich jetzt klassische Militärforschung in den Hochschulen haben. Das wäre eine vollkommen falsche Interpretation.
Haben einige aber so aufgefasst, Herr Wörner.
Ja, dafür kann ich nichts. Also der Chef der NASA hat mal in einer Diskussion mit Journalisten einen komplizierten Sachverhalt erklärt. Und die Journalisten haben ihn zurückgefragt und er hat es nochmal erklärt. Und dann haben sie nochmal zurückgefragt und dann hat er beim dritten Mal gesagt, ich kann Ihnen das noch dreimal richtig wiederholen, aber ich kann Ihnen das Verstehen nicht abnehmen. Und ich denke, meine Position ist klar. Ich habe zu keinem Zeitpunkt für Militärforschung geredet. Ich habe gesagt, Forschung und Innovation dient letztlich auch der Verteidigung. Und selbst Willy Brandt hat das gesagt. Das ist ja nicht irgendjemand, der gesagt hat, wir müssen die Freiheit verteidigen. Und ich glaube, da muss man vielleicht die Zivilklauseln an der einen oder anderen Stelle mal nachschärfen. Wir wissen alle, dass zum Beispiel auch Technologien wie Erdbeobachtung, Navigation, Quantentechnologie, you name it, alle diese Technologien können nicht nur für die Verteidigung, sondern noch viel schlimmer, sie können sogar für den Angriff benutzt werden. Also insofern sollte man da nicht so naiv tun und sagen, wir sind rein, wir waschen uns die Hände. Ich will Ihnen noch eine Geschichte erzählen, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Wir hatten im Senat der TU Darmstadt mal eine Situation, da sollte jemand eine Ehrung bekommen und dann wurde der Lebenslauf natürlich vorgestellt und dann stand da unter anderem, dass er Hubschrauber entwickelt hatte, ja. Und da kam die Frage von einem Senatsmitglied, was waren denn das für Hubschrauber? Ja. Und die Antwort eines anderen Senatsmitglieds waren nur Rettungshubschrauber. Ich glaube, das macht die Sache klar, was ich denke.
Es hat sich ja auch was geändert, wenn sogar der DAAD-Präsident Joybhatu Mukherjee neulich sagte, dass Außenwissenschaftspolitik eine Frage auch der nationalen Sicherheit sei. Also ich glaube, es ändert sich auch etwas da in der Wahrnehmung. Aber man muss sagen, Herr Wörner, diese Antwort, nur Rettungshubschrauber, zeigt ja etwas über die deutsche Debatte, oder? Was man sich traut zu sagen, was man sich nicht traut zu sagen. Woran liegt das?
Gut, diese Debatte, von der ich jetzt gesprochen habe, die liegt 20 Jahre zurück.
Aber da hat sich vielleicht nichts Wesentliches geändert, an mancher
Stelle. Ich glaube schon. Also, ich habe in den letzten 6 Jahren, in denen ich Generaldirektor der ESA war, wurde ich mehrfach gefragt, ob wir nicht stärker zusammenarbeiten wollen mit dem Militär. Und ich habe immer auf diesen Passus verwiesen, exclusively peaceful purposes. Ich weiß nicht, wie ich mich heute verhalten würde, wenn ich noch ESA-Generaldirektor wäre. Für mich kam dieser Krieg von Putin total überraschend. Und ich will noch eins sagen, ich kämpfe nicht für nationale Sicherheit, weil Sie das eben gesagt haben. Ich glaube, Sicherheit ist eine globale Frage, bei der die verschiedenen Länder ihren Beitrag leisten sollten. Also ich will jetzt nicht Zäune um Deutschland wieder haben und wir kesseln uns ein und passen bloß auf, dass uns keiner was tut. Also dafür bin ich viel zu sehr Europäer, wenn ich sogar Bürger dieses Small Blue Dot der Erde.
Ja, ich meine, wir reden jetzt viel über Geostrategie und was Sie angesprochen haben, das Thema Dual Use, dass man Forschung sowohl zivil nutzen kann, als dann auch durchaus verteidigungspolitische Elemente drin enthalten sind. Auch das ist klar, wenn wir in die USA schauen, mit DARPA, die militärische Auftragsforschung, da ist natürlich viel entstanden, was man auch gut nutzen kann, wie zum Beispiel GPS im zivilen Bereich. Aber eine ganz andere Frage, all das ist ja so eine Debatte, die so ein bisschen den grundsätzlichen Tenor hat, Technologiefreundlichkeit oder Technologiefeindlichkeit. Ist Ihrer Einschätzung nach Deutschland technologiefreundlich, positiv aufgeschlossen?
Das ist eine rhetorische Frage, Patrick.
Wer ist Deutschland? Also ich sehe jedenfalls, dass die Menschen, alle Menschen, mit Freude Technik genießen. Ob das das E-Bike ist oder jetzt das E-Auto oder der andere mag vielleicht auch noch dem Verbrenner nachhängen. Wir gucken, dass wir möglichst Smart Home haben. Also überall wird Technik positiv genutzt oder erwartet. In der Medizin, die Beatmungsgeräte und all das. Also alles. Deshalb bin ich nicht so sicher, ob es wirklich
Man könnte jetzt aber auch jede Menge Gegenbeispiele nennen, Herr Wörner.
Absolut, eine Menge.
Nehmen wir das Thema Atomkraft. Nehmen wir auch wieder das Thema Elektroautos. Ich meine, am besten in Deutschland lesen sich die Geschichten, wo Teslas irgendwie Fehler machen, ein Problem haben. Wir könnten reden über Dinge wie Tierversuche, die ja auch im weitesten Sinne dann zu Innovationen führen, die sehr umstritten sind in Deutschland. Also man könnte jede Menge Gegenbeispiele auch finden.
Also nämlich das letzte Beispiel. Tierversuche werden vermutlich in Zukunft überflüssig durch Technik. Das ist doch schon mal wieder ein Beweis, wie gut die Technik funktioniert. Bei der Kernenergie, da bin ich immer nicht so ganz sicher, wie die Menschen denken. Wir haben ja jetzt auch erlebt, wie Greta Thunberg darüber denkt. Tatsache ist, dass es schon faszinierend ist, dass die Natur diese beiden Methoden der Kernenergie, nämlich die Fusion und die Fission, die Spaltung und die Verschmelzung, ja jeden Tag macht. Die Sonne macht die Verschmelzung Und 50% der Geothermie, 50% der Wärme aus dem Erdinneren kommen durch Kernspaltung. Das ist ja schon mal erstaunlich. Also deshalb ist Kernenergie oder Atomenergie für mich nicht etwas, was künstlich oder wie auch immer bezeichnet ist. Es kommt tatsächlich in der Natur vor. Wir haben natürlich mit dem Atomenergie, wie wir das gemacht haben, insbesondere was den Schrott anbelangt, der da rauskommt, den Müll, den hochradioaktiven Müll. Und wir haben das zweite Problem, dass bei den Sicherheitsfragen auch durch die Beispiele Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima, Sie sehen, ich habe die alle drauf, einiges erlebt haben, was nicht so lustig war. Wobei man sagen muss, Harrisburg und Fukushima war kein originäres Problem der Kernenergie, sondern eine totale Falschbehandlung des Problems. Ich habe vor dem Fernseher gesessen bei Fukushima und habe zu meiner Frau dauernd gesagt, warum machen die nicht die Türen auf? Ich verstehe es nicht. Dann wäre das Problem nämlich nicht entstanden. Ist aber egal. So, da haben Sie recht, da gibt es eine Abneigung, weil das auch so etwas Unbekanntes ist. Strahlung, das zerstört und so weiter. Ja, da kann ich auch nicht jetzt argumentieren, nee, das sehen die Leute positiver. Das ist halt so mit manchen Technologien. Manche Technologien, wie die Eisenbahn, wurde auch zunächst gesehen, das würde den Menschen umbringen, wenn er zu schnell fährt. Ja. Dabei fahren wir auf dem Äquator mit deutlich über Schallgeschwindigkeit, wenn man die Geschwindigkeit der Rotation der Erde anguckt.
Es gibt ja dieses angebliche Zitat auch, dass man überhaupt nicht so viele Autos braucht, weil es nicht genug Chauffeure gibt. Also es gab immer schon seltsames Framing, was diese ganzen Technologien angeht.
Und man braucht nur ein, zwei große Computer, ne? Hat man auch mal gesagt, als ich noch Kind war.
Reicht alles. Aber jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage. Man hat ja schon das Gefühl, es gibt eine hohe Erwartungshaltung in Bezug auf Technologie, gerade was auch die Probleme der Zukunft angeht, hilft uns Technologie, Energieprobleme zu lösen etc. Gleichzeitig sehen wir, wie Politik handelt. Wenn Sie sich den Bundeshaushalt anschauen beispielsweise, jetzt haben wir gesehen, zum Beispiel Dati war ja mit großem Aplomb angekündigt worden, die Technologieförderung sollte ja auf mittelständische und kleine Universitäten und Fachhochschulen ausgedehnt werden. Jetzt gibt es eine Haushaltssperre erstmal. Ist das so, dass die Politik viel fordert, aber wenig unterstützt?
Die haben natürlich auch eine Grenze, ne? Also ich war ja auch in der Situation, sowohl an der TU schon, da hatte ich ja ein eigenes Budget mir damals geschaffen, um auch kleine Forschungsprojekte zusätzlich noch zu unterstützen, wie auch beim DLR, wie auch bei der ESA. Die Mittel sind immer begrenzt und dann ist es eine Abwägung, welches Thema man als erstes zieht und welches nicht. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Vorstellungen, das ist ja auch ganz klar. Also ich würde mir vorstellen, zum Beispiel auf Bundesebene, dass dieses Agentur für Sprunginnovationen, Sprint, dass deren Regeln deutlich verändert, deutlich erleichtert und deutlich besser finanziert wird. Geht aber offensichtlich im Moment nicht. Dann habe ich die Chance, entweder jetzt pessimistisch und traurig zu werden, oder ich sage, nein, dann versuchen wir andere Möglichkeiten, um die Zukunft zu gewinnen. Und das gilt auch für andere Aktivitäten. Es ist wirklich eine Frage der begrenzten Mittel. Deshalb ist natürlich heutzutage, auch wenn wir plötzlich einen Doppelwumms machen hier und einen Wumms nochmal da, dann ist irgendwie verlieren wir auch die großen Ordnungen. Ne?
Ja, mit dem Chef von Sprint, Rafael Laguna de la Vera, hatten wir auch schon hier gesprochen. Der sagte auch so, Mensch, alles klasse, wir haben viele kluge Köpfe, aber wir haben auch eine lähmende Bürokratie in Deutschland. Ist das so ein Gegensatzpaar, dieses Bürokratische im Kontrast zu dem, was als Innovationsmöglichkeit in den Köpfen der Ingenieure beispielsweise ist?
Also ich habe erstmal gelernt, als ich noch Unipräsident war, dass Bürokratie nicht automatisch was Schlechtes ist, sondern letztlich die Ordnung zum Beispiel bei der Ausgabe von Steuermitteln sicherstellt. Also auch eine gewisse Bürokratie hat auch einen positiven, wird negativ immer gesehen, aber hat auch etwas Positives, weil es Rechte von Einzelnen auch umsetzt. Aber natürlich bin ich auch oft genug gegen eine Wand gelaufen, wenn ich eine Idee hatte und gemerkt habe, dass wird einfach nicht gesehen oder nicht umgesetzt. Manchmal wird auch gerade bei Forschungsentscheidungen gesagt, naja, das ist doch viel zu risikoreich. Dabei haben wir mal eine Umfrage gemacht bei europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die haben gesagt, die öffentliche Hand, die muss viel risikoreicher investieren. Also die haben das genau andersrum gesehen. Also da ist natürlich was. Und ich gebe da nicht auf, dass die Zukunft besser ist als die Vergangenheit.
Vielleicht ist es auch insofern, dass man die Frage, die wir vorhin hatten, anders formulieren muss. Es ist gar nicht um Technologiefreundlichkeit, oder Technologiefeindlichkeit geht, sondern um Risiko, das Verhältnis zu Risiko, das Verhältnis, was wir in der Gesellschaft zu Risiko haben und dass es da sehr unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Man könnte sagen, um noch einmal ganz kurz aufs Thema Kernkraft zurückzukommen, ist auch ein gutes Beispiel. Eine Technik kann an sich gut sein im Sinne von eine schöne Idee sein, wenn sie dann in der praktischen Umsetzung hohe Risiken bedeutet und sei es nur, weil wir Menschen dazu offenbar an manchen Stellen nicht richtig in der Lage sind, dann ändert sich die Abwägung. Also das Thema ist vielleicht eher Risiko als Technologieaversität, Herr Wörner,
in Deutschland? Ja, also Risiko heißt die Wahrscheinlichkeit eines Schadens multipliziert mit dem Schadensumfang. Also Risiko heißt nicht Eintritt von irgendwas, sondern es ist diese Verknüpfung. Und da haben wir ein Problem. In Deutschland, in Europa, ich will das zum Beispiel geben. Elon Musk, dieser großartige Visionär, hat versucht, die erste Stufe seiner Rakete wieder zu landen, nachdem er den Satelliten schon in die Umlaufbahn gebracht hat. Ja, dann ist er runtergekommen und hat versucht, auf einem Schiff zu landen. Erster Versuch, schiefgegangen. Zweiter Versuch, schiefgegangen. Dritter Versuch, schiefgegangen. Was hat er gesagt offiziell? Im Tweet, Full RUD, Rapid Unscheduled Disassembly Event. Ship is fine, minor repairs, exciting day. Wenn ich als Schiaparelli, als wir auf dem Mars eine etwas harte Landung hatten, auch da hatten wir unsere eigentliche Mission um den Mars schon längst erfolgreich gemacht. Wir haben nur noch gesagt, wir versuchen nochmal zu landen. Dann haben wir es versucht, es ist schiefgegangen. Wenn ich damals gesagt hätte, leider ungeplante vollständige Zerlegung, Mars ist immer noch in Ordnung, keine Reparaturen, toller Tag. Da wäre ich gefeuert worden. So einfach ist das.
Und in beiden Fällen. Weil es nicht Ihr Geld ist, sondern weil es
Steuergeld. Kein Milliardär. Kein Milliardär. Das ist ein Problem, Herr Wörner.
Das ist kein Problem, weil wir nämlich bei dieser Mission alle Ergebnisse, die wir haben wollten, haben wir nämlich gekriegt. Also, wenn das Ding noch heile gelandet wäre, hätten wir noch gesagt, prima. Aber wir hätten keine zusätzlichen Daten mehr gekriegt. Aber das ist nicht kommunizierbar. Das ist, ja, und außerdem, dass Elon Musk nur sein eigenes Geld ausgibt, ist eine der mehr, die durch die Lande gehen, die natürlich nicht stimmen. Der hat gar nicht so viel Geld investiert im Vergleich zu dem, was er von NASA
sagen bekommen hat. Okay. Ich wollte sagen, es sind natürlich hauptsächlich schon private Gelder, aber die NASA gibt ihm natürlich, das ist ein Auftrag, ne? Der ist beauftragt.
Milliarden. Und der ist halt so geschickt, dass er Businessmodell hat, dass er da immer genügend Gewinn rausmacht, was er damit machen kann. Und wenn wir, und deshalb, wie gesagt, die Bürgerinnen und Bürger sagen, macht mehr risikoreichere Missionen. Das ist ein klares Aussage. Und deshalb denke ich auch, die öffentliche Hand muss da auch was machen. Wir jammern immer darüber, dass eine Ariane 6 so teuer ist. Ja, ja, warum ist sie so teuer? Weil wir Angst haben, davor zu starten. Der Elon Musk fliegt einfach los.
Jetzt machen wir aber eine ganze Menge Lob für Elon Musk, was ja zu Teilen nachvollziehbar ist. Zum anderen hat man jetzt gerade durch die Twitter-Übernahme ja durchaus festgestellt, dass bestimmte Handlungen von Elon Musk durchaus kritisierbar sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Das ist ja jemand, der sehr viel Macht kumuliert auch, der auch durchaus zum Teil nach unserem Gefühl zumindest erratisch handelt. Ist es denn vielleicht auch so ein bisschen so, dass bei uns doch eine stärkere Checks and Balances hier gerade im europäischen Raum ist, dass es die Amerikaner eher akzeptieren, dass da jemand durchmarschiert, auch mit Ellbogen?
Also ich möchte Elon Musk überhaupt nicht loben, wenn Sie das eben rausgelesen haben. Ich habe gesagt, er wird als Visionär gefeiert, obwohl er auch Misserfolge hat, das habe ich gesagt. Ich kenne Elon Musk persönlich. Ich war bei ihm, habe mit ihm geredet und er hat auch versucht, mich abzuwerben. Aber ich habe Nein gesagt, weil ich eben seine Denke nicht akzeptiere. Ob das Grundwasser ist in Brandenburg oder auch viele andere Themen, seine Art und Weise, wie er mit Personal umgeht bei SpaceX, ist wirklich nicht auch nur irgendwie kompatibel, was wir als Verständnis haben mit Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und mich hat das jetzt bei Twitter überhaupt nicht überrascht. Das passt total in Elon Musk, total. Und seine Vorstellung, wir fliegen alle zum Mars und dann sagt er auch noch, die Hälfte der Leute will sicherlich da bleiben. Grober Unfug.
Wenn wir jetzt mal den Blick aber, oder wenn wir etwas mitnehmen, ist es dieses einfach mal den Kopf durch die Wand gehen und die Frage, brauchen wir sowas? in Deutschland auch. Jetzt vielleicht in der jetzigen Situation Thomas Jadzombek, der ist der forschungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion CDU-CSU, hat neulich gefordert, wir brauchen jetzt einen Energy Moonshot. Damit meint er nicht im wahrsten Sinne zum Mond zu fliegen, sondern er sagt in Erinnerung an Kennedy, wir müssen jetzt eine nationale Anstrengung unternehmen, müssen wir das in der Energie auch machen. Die Technologie, die Wissenschaft muss die Antwort sein auf die Energiekrise. Man könnte ja einen Eindruck bekommen, Herr Wörner, im Augenblick beschäftigen wir uns in Deutschland vor allem damit, Geld zu verteilen, was gut ist, was wichtig ist, um in der akuten Krise zu helfen. Aber ganz offenbar machen wir uns nicht genug Gedanken, sagt zumindest Thomas Jadzombek, und ich würde an der Stelle mitgehen, über die wissenschaftlichen, technologischen Konsequenzen des Ganzen. Gehen Sie da auch mit?
Lass die Leute laufen, ist mein Punkt. Und unterstützen. Sie haben Kennedy genannt, das ist ein gutes Beispiel. Kennedy damals hat gesagt, ja, wir wollen zum Mond fliegen und sicher wieder zurückbringen und ein Mann soll es sein, alles egal. Und hat dann verlangt, dass jeder amerikanische Bürger 50 Cent, ich glaube, pro Woche dafür bezahlen soll. Hochgerechnet habe ich das mal. Es waren etwa 200, nach heutigen Zahlen, 220, 230 Euro pro Bürger pro Jahr. Ja? Als ich das letzte Mal vor die ESA getreten bin, 2019, habe ich denen eine Unterlage vorgelegt, was die europäischen Bürgerinnen und Bürger wollen. Und die auf die Frage, wie viel Geld wollt ihr ausgeben, haben die im Mittel 278 Euro pro Bürger und Jahr gesagt. 278 Euro. Die ESA, mein Antrag damals an die Minister waren 8 Euro. Und das macht halt einfach einen Unterschied. Wenn wir wollen, dass da mehr passiert, ein Moonshot oder was auch immer, dann müssen wir eben bereit sein, erstens dafür Geld bereitzustellen, zweitens wirklich eben auch Ideen zulassen, die bisher noch keiner gedacht hat. Und da gibt es immer wieder tolle Ideen. Manche sind eben verrückt. So ist das Leben. Ja, also ich weiß auch noch zurück, dass Leute gesagt haben, die genannten erneuerbaren Energien werden niemals mehr als 5% bringen. Und deshalb brauchen wir es nicht zu machen. Und offensichtlich war das auch eine Fehleinschätzung. Also ich denke, man muss die Leute denken lassen, forschen lassen und muss dafür das anständige Geld zur Verfügung stellen.
Sie sind ja jemand, der auch immer gut darin ist, Visionen darzustellen. Ich erinnere mich daran, als Sie bei der ESA waren und das Thema Mondlandung, erneute Mondlandung, Besiedlung des Mondes, dann weiter zum Mars, sehr plastisch dargestellt haben, dass man manchmal den Eindruck hatte, der Wörner, der ist irgendwie traurig, dass er selbst noch nicht ins All fliegen konnte und er würde am liebsten selber zum Mond und zum Mars mitfliegen, richtig?
Ich würde diesen Podcast sofort abbrechen, wenn ich in ein Training gehen sollte. Das ist richtig, wobei ich Mars für, wie gesagt, Mars halte ich für grenzwertig. Der Mensch wird irgendwann dahin fliegen, aber ich bin nicht so sicher, ob ich das noch erleben werde. Aber was ich mit dem Mond wollte, ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich habe damals zu einem Journalisten gesagt, ich stelle mir vor, ein Multi-Partner-Open-Concept. Und da hat der Journalist gesagt, was soll das denn sein? Sage ich, ja, dass verschiedene Länder, private und öffentliche Institutionen auf den Mond fliegen und dort etwas Gemeinsames machen. Nicht Besiedlung im Sinne, wir wollen von der Erde weg, sondern da gemeinsam Forschung und Entwicklung treiben. Da hat dieser Journalist gesagt, das können Sie nicht verkaufen. Multipartner, Open Concept, das ist akademischer Firlefanz. Und daraus ist der Begriff Moon Village oder Monddorf geworden. Aber es ist immer noch dieselbe Idee. Und die läuft jetzt. Und das ist doch prima. Als ich das angefangen habe, 2008 etwa, da hat jeder gesagt, der Mond ist ein toter Stein, da brauchen wir nicht hin. Und heute fliegen alle hin. Und ich sage, die fliegen nicht back to the moon, wie die Amis sagen, sondern die fliegen forward to the moon, weil sie es gemeinsam machen. Auch die Amerikaner fliegen mit den Europäern zum Mond. Also es ist doch toll, es ist eine neue Welt.
Dann warten Sie doch noch mal kurz eine kleine Prognose. Wann sind wir wo und wie geht's weiter?
Also Montag natürlich Mond, Dienstag Mars. Und das, was ich jetzt gelesen habe, dass Leute zum Jupiter fliegen wollen, das ist sicherlich Jahrhunderte später.
Also, welche Rolle spielt denn da Europa und Deutschland? Auch da nochmal nachgefragt.
Gut, also wir werden Menschen werden wieder ihre Füße auf den Mond stellen oder zum ersten Mal gemeinsam. Das wird in weniger als 5 Jahren der Fall sein. Davon gehe ich fest aus. So, der Mars, da müssen wir eine Null dranhängen.
So viel, 50. Elon Musk sagt das so ungefähr, das wird übermorgen so.
Ja, aber das, also man muss sich überlegen, die Entfernung zum Mond sind 300 bis 400.000 Kilometer, je nachdem, wo der Mond gerade steht. Der Mars sind 60 Millionen Kilometer. Da fliegt man nicht mal gerade am Wochenende hin. 2 Jahre ohne medizinische Möglichkeiten vor Ort. Ja, Houston, we have a problem. Ja, und?
Dann, ja, aber das ist wieder ein sehr europäisches Denken, oder?
Nee, Elon Musk
würde sagen, los geht's.
Los geht's.
Ja, ab. Der sagt, los geht's und schickt die Leute dann auf einen One-Way-Trip. Nee, also das lasse ich nicht gelten. Das ist nicht visionär, das ist naiv. Aber ich bin sicher, der Mensch fliegt zum Mars. Und ich sag mal, innerhalb der nächsten 50 Jahre bin ich, glaube ich, dafür passiert das auch. So wie ich gesagt habe, innerhalb der 5 Jahre zum Mond. Aber weiter, da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Null dranhängen. Es tut mir leid.
Noch einmal die Nachfrage. Das ist ja sehr stark, wie gesagt, Musk, USA. Welche Rolle spielt Europa? Welche Rolle spielt Deutschland? Haben wir da überhaupt noch einen Part?
Also, wenn die Amis jetzt zum Mond fliegen, dann fliegt Europa mit, dann fliegt Deutschland mit. Nämlich mit dem European Service Module. Das ist das Teil, was bei Apollo 13 kaputt gegangen ist. Das wird diesmal von Europa gebaut. Und damit fliegen wir zum Mond. Deshalb wird es auch europäische Astronautinnen und Astronauten geben, die die Mondoberfläche betreten werden innerhalb der nächsten 10 Jahre. Also sie werden nicht die Ersten sein, da werden die Amis wieder als Erste. Aber so, das wird auch passieren. Aber wiederum, es tut mir leid, ich bin da mittlerweile so geprägt von meinem übernationalen Denken, dass ich sage, ob das nun wirklich in Deutscher ist. Ich habe auch immer gesagt, Alexander Gerst und Matthias Maurer und auch so und Thomas Reiter, das sind keine deutschen Astronauten, sondern es sind europäische Astronauten mit einem deutschen Führerschein.
Ja. Das ehrt sie sehr. Wir wissen aber auch, dass die Amerikaner und vor allem die Chinesen anders denken.
Ja, und was macht man dann, wenn die anders denken? Dann versucht man sie zu überzeugen. Das ist jedenfalls meine Methode. Und deshalb habe ich in Diskussionen mit den Chinesen und den Amerikanern, solange ich ESA-Generaldirektor war, auch immer gesagt, wir müssen gemeinsam agieren, auch auf dem Mond, aber auch schon in der internationalen Raumstation. Ich habe gesagt, open the hatches, öffnet die Schleusen, was natürlich nicht jetzt gemeint war, die Luft abzulassen, sondern für andere Länder sie aufzumachen. Die Amerikaner haben das nicht akzeptiert, das weiß ich. Es geht ja sogar so weit, dass der NASA-Chef nicht offiziell seinen Partner in China treffen darf. Aber ist das dann unser Muster? Ich denke, miteinander reden ist besser eine Wertevertretung als abzukapseln. Also zu sagen, die haben nicht unsere Werte, deshalb reden wir mit denen nicht, finde ich ein bisschen einfach. Ich will ja nicht gleich Missionar sein, aber ich finde schon, wir haben Werte zu vertreten und die müssen wir auch in der Diskussion dann hochhalten.
Herr Werner, wir könnten natürlich jetzt stundenlang mit Ihnen weiterreden. Es ist hochinteressant und spannend, was Sie da zu berichten haben. Wenn es jetzt kein Training für Sie gäbe, würden Sie wahrscheinlich auch stundenlang mit uns weiterreden. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal ein Ding machen, was wir immer machen zum Schluss unseres Podcasts, nämlich den Bildungsfunfact. Unseren Gesprächspartnerinnen wird immer offen gelassen, ob sie noch irgendetwas haben, was Sie als besonders kurios, lustig, erwähnenswert an dieser Stelle finden. Haben Sie da irgendetwas, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen?
Also wir haben ja jetzt mehrfach über das Thema Risiko und so weiter gesprochen. In 2019 stand ich vor allen Ministern der Raumfahrt in Europa und wollte denen mein Programm verkaufen. Und dann habe ich gesagt, Englisch übersetzt, aber ich sage es auf Deutsch, Sie alle sind zum Risiko bereit, haben schon alle genickt, soweit der Erfolg garantiert ist. Und da haben sie nochmal genickt.
Und das drückt es ja nun perfekt aus, was vielleicht die Debatte ist, die wir führen. Wir wollen gerne Risiko eingehen, wenn uns vorher jemand verspricht, dass dieses Risiko sich auszahlt. Und das ist vielleicht etwas, an dem wir arbeiten müssen in Deutschland, in Europa, was sicher wichtig ist, um uns in die Zukunft zu bringen, was unsere Innovationsfähigkeit anbringt. Danke dafür. Danke auch für Ihre sehr emphatischen und sehr engagierten Plädoyers, auch für Mut in der Forschung und aber auch für Realismus. Und ja, also mit den 50 Jahren bis Mars haben Sie mich ja so ein bisschen deprimiert. Ich hatte gehofft, ich erlebe das noch, dann wird es für mich auch eng.
Aber Herr Martin, warte ab, die Biomedizin und Biotechnologie wird auch vielleicht für dich noch Hoffnung haben, ne? Vielleicht kriegst du es ja noch mit.
Vielleicht nur ihr Körper, vielleicht nur ihr Körper, nicht ihr Geist. Aber ich habe gesagt, innerhalb der nächsten 50 Jahre habe ich gesagt, ich will
ja. Das nochmal klar. Ja gut, innerhalb der nächsten 50 Jahre, ich kann auch sagen, innerhalb der nächsten 1000 Jahre passiert alles, aber wahrscheinlich wird es eher so sein, dass es nicht ganz so nah ist, aber ich habe noch Hoffnung, vor allem dank Patrick und seiner biomedizinischen Perspektive, die er mir eröffnet hat. Über die reden wir dann nächstes Mal, was das dann bedeutet. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jan Wörner, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und vielleicht noch am Ende der Hinweis an alle, die zugehört haben. Natürlich hoffen wir vor allem, es hat Spaß gemacht. Sie haben gerne zugehört. Denn das wird dann dazu führen, dass Sie hoffentlich auch beim nächsten Podcast Gipfel der Bildung wieder dabei sind. Wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie Anmerkungen haben, gerne in der Kommentarleiste bei mir im Blog, gerne auch per Mail. Und wenn Sie Vorschläge haben für Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, auch sehr gerne. Wir bleiben dran beim Gipfel der Bildung. Machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.
Tschüss.